Herzlich willkommen, liebe Law Lovers, bei unserem Lawbuster Spoiler Alert Podcast. Wir sind schon in der Staffel 4, Episode 3, wie der Lateiner sagt. Und heute ist es uns ein wirklich riesengroßes Vergnügen. Ich weiß, das sagen wir immer, aber heute ist es wirklich so. Wir haben nämlich einen ganz besonderen Gast heute bei uns. Zuerst möchte ich aber wieder mal Hallo sagen zu unserem geistigen Vater, Rechtsanwalt der Herzen, Michael Lanzinger. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo und danke für den geistigen Vater. Ich bin letzte Woche zum Aufnahmezeitpunkt gerade 42 geworden. Es ist schön, man altert richtig mit. Ja.
Du bist jetzt die Antwort auf alles alt.
Ich bin jetzt die Antwort auf alles alt. Ja. Für ein Jahr, dann ist wieder Primzahl, aber bist du die
Bist du eins mehr alt. Ja, genau. Eins gescheiter. Und auch der Drachentöter, Michael Krasecke, ist wieder bei uns, unterstützt uns technisch und mit, wie du gerade versprochen hast, dir den besten Einwürfen, die es jemals gegeben hat.
Genau. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Danke, dass du da bist. Und jetzt kommen wir zur Enthüllung meiner Freude. Auf diesen Moment haben wir schon den ganzen Abend, den ganzen Tag gefreut. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, der sich gleich kompetent selbst vorstellen wird. Für mich ist wichtig, dass wir dazu sagen können, dass ich dazu sagen darf, dass der Mensch, der heute zugesagt hat, ein Interview mit uns zu machen, ein mir völlig fremder Mensch ist. Ich kenne ihn nicht, aber ich finde das, womit er sich beschäftigt, unfassbar spannend und habe mich selbst damit schon auf einer doch eher, sagen wir mal, laienhaften und reißerischen Art und Weise damit beschäftigt. Ich freue mich aber umso mehr, dass er sich bereit erklärt hat, heute bei uns zu sein, dass er sich unseren Fragen und unseren Nerditäten, wie ich das liebevoll nenne, stellt. Ich darf herzlich begrüßen heute Marlon Possard in unserer Mitte. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, bei unserem Podcast Spoiler Alert dabei zu sein. Hallo.
Hallo, ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr lieb.
Super, schön, dass du da bist. Und weil ja unsere anderen drei HörerInnen dich genauso wenig kennen, wie ich dich kenne, würde ich bitten, dass du vielleicht einmal ganz kurz von dir erzählst. So allgemein, womit beschäftigst du dich tagtäglich? Warum machst du das? Also ein bisschen die Beweggründe vielleicht auch einfließen lassen. Und ja, genau, das wird jetzt wirklich spannend und ich hoffe, dass extrem viele Leute diese Folge anhören, weil es cool ist. Es ist echt cool. Bitte, schieß los, Marlon.
Ja, super. Also danke noch einmal für die Einladung. Ja, wer bin ich überhaupt? Ja, interessante Frage. 29 gerade geworden, ja. Forsche und Lehre hier in Wien an der FH Campus Wien am Department für Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit und Politik und am Forschungszentrum für Verwaltungswissenschaften. Ab Oktober dann zusätzlich an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Sigmund Freud Universität. Ja, komm frisch von Harvard. Also habe den Sommer jetzt an der Harvard Law School verbracht, im Rahmen meiner Habilitation eben. Forsche da gerade eben zum Thema Staatsverweigerung, ja, wie du schon angesprochen hast. Und meine Forschung generell ist so interdisziplinär ausgerichtet an der Schnittstelle zwischen Recht, Verwaltung und Philosophie. Und da passt eben dieses Thema, das du bereits angesprochen hast, Staatsverweigerung und so weiter, da passt es ganz gut rein und ja.
Ich habe auch schon gesagt, dass ich mich teilweise mit diesem Thema Staatsverweigerern, Reichsbürgern und solchen Strömungen beschäftigt habe. Auch als Vorbereitung auf heute haben wir die aktuellste Dokumentation von Arte angeschaut. Und ich finde es ja sehr spannend, weil diese Bewegungen gibt es ja schon länger, also auch schon sehr viel länger, als man das vielleicht glauben mag, aber wirklich Fahrt aufgenommen haben so während der Corona-Pandemie mehr oder weniger, wo jetzt sehr viel mehr Probleme auf die Menschheit, auf den einzelnen Menschen zugekommen sind. Ich finde es total spannend, dass das nicht nur dass du das nicht nur rechtlich betrachtest, sondern interdisziplinär. Das ist total spannend. Darf ich dich fragen, wie bist du in diese Richtung, auf diese Richtung gekommen, dass du dich mit den Staatsverweigerern beschäftigst?
Und bist du dann ein Sleeper Agent oder so?
Ah ja, genau.
Also, was mich immer schon fasziniert hat, gerade als Wissenschaftler, als Nachwuchswissenschaftler eigentlich, war die Frage nicht nur die klassische Juristerei eben, zu sagen, okay, das ist strafbar oder das kann man darunter subsumieren, ja, im Sinne des Strafrechts, sondern für mich war auch immer wichtig, wer ist das dahinter? Also der Mensch dahinter, ja, wer verbirgt sich dahinter? Das war damals in meiner Promotion schon ein Thema, wo ich den Kommerzialbank-Skandal aufgearbeitet habe, nicht nur juristisch, sondern eben auch aus ethischer Sicht. Und das begegnet uns halt hier bei den Staatsverweigerern eigentlich wieder. Und weil du Corona angesprochen hast, genau, also definitiv zeigt sich durch Corona, dass sich neue Formen vom Extremismus auch gebildet haben, ja, und es hat sich sehr, sehr viel vermischt. Und das war eine Frage für mich, wo ich sage, okay, wer verbirgt sich dahinter und wie kann man Recht eigentlich so negieren, ja, wie es die Staatsverweigerer tun, aber auf der anderen Seite trotzdem sich wieder so stark auf Recht beziehen, ja. Also diese Doppelmoral hat mich fasziniert, Recht ablehnen und irgendwie dann doch von Recht leben, naja, okay, spannend, das muss man irgendwie untersuchen. Und gerade als Wissenschaftler sehe ich meine Aufgabe darin, diese ganzen missbräuchlichen Verwendungen, ja, aufzudecken ein bisschen, ja, und zu sagen, mit wissenschaftlichen Fakten begegnen. Und das ist so eigentlich mein Antrieb.
Das ist großartig, weil wir ja uns in der vierten Staffel jetzt total stark auf die Rechtskommunikation stürzen und mit unterschiedlichen Menschen über das reden, wie sie Recht sozusagen wahrnehmen selbst, aber auch weitergeben und in der Hinsicht da eine gewisse Dichotomie zwischen Recht völlig abzulehnen und dann aber selbst irgendwie Staaten zu gründen, die auch Dokumente ausstellen dürfen, mit denen man dann quasi als König von Deutschland durch die Weltgeschichte fliegt und so weiter. Das nimmt immer sofort so eine unfassbar absurde Dimension an, wenn man sich das so anhört. Ich finde es aber total interessant, das nicht einfach nur als Spinner abzutun, weil es ist auf der einen Seite sind es Menschen, die man ernst nehmen sollte in ihrer Angst und in ihrer und in ihrem Sein. Und auf der anderen Seite ist aber eine große Gefahr auch, die oft davon ausgeht, von solchen Strömungen, weil viele ja auch, ich habe es jetzt gerade gehört, sehr weit zurückreichen in gewisse Adelsgeschlechter und da irre finanzielle Mittel haben, Reichweite haben und auch das Wissen und im Besitz von Waffen sind. So. Wir kommen aber natürlich auf das alles noch zu sprechen. Ich möchte davor noch eine Frage stellen, die sozusagen aus unserer Vergangenheit hereinreicht in diese vierte Staffel, nämlich wir waren Spoiler Alert, deswegen, du weißt es ja, du hast unseren Podcast ja auch schon öfter empfohlen, wofür wir dir unendlich dankbar sind. Nämlich wir haben Filme besprochen, Filme und Serien auf eine rechtliche Art und Weise zerpflückt. Und deswegen die Frage an dich, gibt es einen Film, der, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht ein Lieblingsfilm, das ist so ein Allgemeinplatz. Mein Lieblingsfilm ist Titanic, das sagt jeder natürlich. Aber ich möchte
kann
mehr.
Kann ich nur bestätigen.
Also danke. Drachentöter nickt eifrig, habe ich gesehen.
wobei der zweite Teil von Titanic einfach viel besser ist wie der erste, ja.
Ja, natürlich.
Ja. Aber kurz.
Aber gut. Für mich geht es mehr um diese Frage: Gibt es einen Film, Marlon, der für dich, der hängen geblieben ist? So, indem man irgendwie, den hat man gesehen und dann bleibt der so bei einem, wie ein Geschmack im Mund oder ein Traum, den man gehabt hat in der Nacht. So was, das so, der lässt dann nicht mehr los. Gibt es so einen Film für die?
Ja, Titanic ist es nicht, das ist mir gar ein bisschen zu kitschig. Aber ein anderer Film, ganz spannend, und zwar, vielleicht kennt ihr den auch, The Philosophers. Heißt er. Es stammt aus dem Jahr 2013 von John Hoodies. Und ich finde es enorm spannend in dem Film, weil da gibt es eben sozusagen diesen Philosophieprofessor mit einer verschieden zusammengestellten SchülerInnengruppe in Jakarta spielt es. Und das geht um ein philosophisches Gedankenexperiment. Ja. Also das hat mich schon sehr, sehr fasziniert, weil es geht eben um die Frage, was wäre, wenn das Ende der Welt sozusagen bevorsteht. Und es gibt einen Bunker, und man kann sozusagen 10 Menschen in diesen Bunker hineinbringen und retten, ja. Aber es sind eben blöd gelaufen 21 SchülerInnen. Und da stellt sich eben dann die Frage wieder, ja, okay, kann jetzt ein anderer Mensch mehr wert sein wie der andere? Ja. Ist zum Beispiel dann der Dichter mehr wert wie der Bauer oder umgekehrt? Also das sind so Fragen, die mich faszinieren, sind natürlich tiefe philosophische Fragen. Aber das ist ein Film, der mir definitiv in Erinnerung geblieben ist und den ich wirklich nur jedem empfehlen kann, einmal anzuschauen.
The Philosophers aus 2013.
The Philosophers.
The Philosophers aus 2013. Vielen Dank für den Filmtipp. Wir kriegen immer so viele coole Filmtipps, da kommt man mit dem Schauen gar nicht nach. Es ist total spannend. Und diese Frage auch, der Wert des Menschen sozusagen, ist für uns ja auch sehr spannend. Michi, wir haben das in unserem letzten Programm, mit dem wir tatsächlich einen abendfüllenden kabarettistisch-musikalischen Auftritt gehabt haben, auch besprochen, haben es aber über das Kobayashi Maru-Manöver in Star Trek gesponnen, wo es auch um das geht. Rette ich die Besatzung der Kobayashi Maru, aber dafür trete ich einen Krieg los oder lasse die Leute dort auf dem Schiff sterben und der Krieg zwischen Klingonen und Föderation bricht nicht aus. Dann heruntergebrochen auf das moralische Dilemma des vom Trolley-Problem. So, auch ein bisschen.
Das wollte ich ansprechen. Also, es ist ja quasi das, also Kobayashi Maru oder die Philosophers, ich muss jetzt leider sagen, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich weiß, was ich dann heute Abend noch tue. Aber es ist, das ist eben auch sehr stark dieses Trolley-Problem, was ja in der KI-Forschung immer so ein bisschen herangezogen wird, beziehungsweise was mir nur aus dem Studium bekannt ist, in Bezug auf Strafrecht jetzt sehr stark auch diese Geschichte mit Organspenden. Also quasi ist es moralisch vertretbar, wenn man sozusagen einen ausrahmt, einen gesunden, damit man dann 5 Kranke rettet. Also wie tut man das? Also man sagt, okay, es hat ja jeder Mensch 2 Nieren und Lungenflügel braucht man auch nicht, das Ganze. Und Augen, ja, werden auch überschätzt, so als Sinnesorgane, warum räumliches Sehen, kann man das ausrahmen sozusagen. Beziehungsweise hat sie ja auch der, das fällt mir nicht ein, du hast mal mitgespielt, der Schirach, ja auch mal Ferdinand von Schirach ja auch mit dem Problem mit Terror beschäftigt. Also ist sozusagen es entschuldbar, wenn ich ein Flugzeug abschieße voll von Leuten, um damit mehr Leute in einem Stadion zu retten. Also das heißt, im Strafrecht sind wir da ja beim entschuldigenden Notstand in Wirklichkeit rechtlich gesehen. Was natürlich jetzt, weil ich das auf den Film anhand, was du gesagt hast, Marlon, natürlich umleg, durchaus spannend ist, weil man sagt, man hat jetzt 21 Personen, die jetzt einmal, du hast gesagt, glaube ich, 21 Schülerinnen, also die jetzt auch vom Geschlecht her, beziehungsweise von Ausbildungsgrad wahrscheinlich auch relativ ähnlich sind. Ja? Also wo man nicht mehr sagen kann, naja, okay, das ist irgendwie wichtig, dass man da halbe macht, damit man dann die Erde wieder bevölkern kann mit einem Genpool. Haben wir in dem Fall nicht. Ja? Das ist durchaus spannend. Und wen opfert man und so weiter? Und ich glaube, kann ich auf jeden Fall wieder an dich zurückgeben, Marlon, weil es ja eigentlich auch Rechtsphilosophie ist, oder?
Sehr schön. Ja, schon. Genau, ich finde deinen Input ganz spannend, gerade mit dem Strafrecht, weil da differenziert man vielleicht ein bisschen zwischen Recht oder muss man differenzieren zwischen Recht und Philosophie, weil das Recht ist darauf ausgelegt, dass man doch irgendwie Lösungen findet, ja, und die Philosophie, die man wird nie eine Lösung finden, ja. Also da geht es eben wirklich darum, welche ethische Theorie vertrete ich, ja. Also geht es da um den Utilitarismus, geht es um die Tugendethik, geht es um deontologische Ansätze. Also wie gesagt, da ist das Spektrum sehr weit, ja. Aber natürlich, Rechtsphilosophie ist ein guter Punkt, ja, und betrifft uns eigentlich alle, auch wenn sie im Studium, so war das meine Erfahrung, im dritten Abschnitt oder damals, ich glaube ja im dritten, schnell gespritzt wird, ja, und hoffentlich habe ich es gleich hinter mir. Aber genau da sind die essentiellen Fragen des Rechts eigentlich, gerade der Grundlagenforschung, äußerst spannend, ja. Von Hobbes über Locke bis Rousseau, sollte man mal gelesen haben.
Ich muss sagen, was mich da am meisten fasziniert, wir haben das auch eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt gehabt bei uns im Studium. Und was da sehr spannend war, ist, ich habe mich mal beschäftigt, weil da haben wir schriftliche Arbeit, haben wir schreiben können. Und da bin ich mich damals beschäftigt mit also Rechtspositivismus versus Naturrecht. Also mit der Grundnorm und dem Gesellschaftsvertrag und so. Und irgendwann einmal, ich bin einfach dann in meinen Überlegungen total schnell angestanden. Also quasi so, was ist ganz unten? Also wo sagt man, okay, das ist jetzt deswegen Güterecht? Also worauf baut das System auf, ohne dass man jetzt irgendwie in Richtung Natur oder angeborene Vernunft oder höheres Wesen geht. Und das finde ich total spannend. Also
das haben wir jetzt eigentlich genau wieder beim Thema, oder Marlon?
Genau, ja.
Wie spielt das zusammen, die Philosophie, Grundnorm? Es gibt Menschen, die dann sagen, na, es gibt Deutschland nicht. Deutschland ist eine Firma, ein Unternehmen, eine Gesellschaft, die gegründet worden ist, um Deutschen das Deutsche zu nehmen. Und es gibt ja unterschiedlichste Stoßrichtungen in dieser Staatsverweigerer-Gruppe, sage ich jetzt mal so allgemein. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen mehr erzählen über diese Aspekte, auch auf Österreich bezogen jetzt natürlich und auch auf dein Tätigkeitsfeld und deine Forschung.
Also primär, man kann es auf einen Punkt einmal zusammenfassen. Es gibt hier einfach einmal, es geht einmal primär um die Frage nach Legitimität. Ja, und das ist ein wesentlicher Punkt. Und wie du gerade gesagt hast, in Österreich, ich meine, du hast auch heute schon das Königreich Deutschland angesprochen, ja. Was mir schon wichtig ist zu sagen, man darf sie eben nicht als bloße SpinnerInnen abtun, wie du es ja auch schon gesagt hast. Denn das ist eine Sache, ja. Aber die andere Sache ist, es geht da schon eine gewisse Gefährlichkeit auch aus, ja. Und in Österreich hat es natürlich auch diesen Staatenbund Österreich gegeben. Also vielleicht könnt ihr euch da noch erinnern, das war, die haben sich in Graz damals zusammengefunden, waren ja spektakuläre Verurteilungen. Die hat man dann ein bisschen zurückgedrängt in Österreich durch eben die Verurteilungen 2019 in Graz am Straflandesgericht, ja. Erstmals in der Zweiten Republik, ja, die versuchte Bestimmung zum Hochverrat nach 242 StGB. Also es war da nicht einfach irgendwas, sondern da ist es schon darum gegangen, dass ich einen gewissen Vorsatz haben muss, ja, und versuche auch das Militär, das Bundesheer auf meine Seite zu bringen. Also das waren schon gefährliche Wege da. Aber natürlich, Spinner einerseits, auf der anderen Seite eine gewisse Gefährlichkeit. Und ja, man muss es auch sagen, die Schicksale dahinter. Also das sind Menschen, ich habe mit vielen Staatsverweigerinnen im Rahmen meiner Forschung auch Kontakt haben dürfen und habe weiterhin Kontakt. Und da geht es teilweise wirklich um subjektive Einstellungen. Ja, das ist eine sehr heterogene Gruppe. Also ja, keine homogene Gruppierung. Und es geht eben um Personen, die eben soziale Probleme haben, ja, die sich politisch in gewissen Sphären verorten, ja, ideologisch irgendwo sich befinden, ja, in gefährlichen Abwegen, wenn man so sagen darf. Und ja, Menschen, die arbeitslos sind, ja, Menschen, die nur wenig Perspektiven haben, Menschen, die von Schulden umgeben sind, ja, die es einfach nicht wahrhaben wollen, dass exekutiert wird zum Beispiel, ja. Also da gibt's wirklich ganz, ganz unterschiedliche Problembereiche, ja, und die münden dann eigentlich in einer Art Verschwörungstheorie. Ja, also Verschwörungstheorien, die haben eine Essenz, nämlich die Essenz von Verschwörungstheorien ist, dass sie versuchen, leichte Antworten zu geben, ja. Und diese scheinbar leichten Antworten, die tun diesen Menschen halt in dieser Situation gut, ja, kriegen da kurzzeitig zumindest eine gewisse Antwort, ja, und finden sich dann in diesen extremistischen Tendenzen teilweise wieder. Vielleicht ein Punkt noch. Es wird meistens vom Staat als von der Elite gesprochen, ja. Also dieser Staat wird von irgendeiner dunklen Elite regiert, ja. Und wenn man sich die Staatsverweigerer-Szene anschaut, dann sind da teilweise auch wirklich Juristinnen dabei. Also das ist ja auch spannend. Die haben 5 Jahre Jus studiert und sagen dann, naja, eigentlich gibt es das ja alles gar nicht, gell. Da muss man sich schon fragen, wie kommen die Leute dazu, ja. Und das ist halt ein gefährlicher Weg und man ist da schnell drinnen, wenn man scheinbare leichte Antworten kriegt.
Was ich dazu sagen kann, ist, ich beschäftige mich total gern mit Verschwörungstheorien, weil ich es super finde. Je abstruser, desto besser. Shoutout an dieser Stelle, ich höre auch wahnsinnig gern die Fake Busters im Kurier, also vom Kurier-Podcast, die sich einfach mit Verschwörungstheorien beschäftigen und sie sind super, ja. Und was für mich so sehr interessant ist, weil mir also einfach mich immer interessiert, wie kommen die Leute auf sowas, ja, und da atme ich natürlich solche Sachen ein, von dem, was du gerade erzählt hast, danke übrigens nochmal dafür, ist extrem geil. Was ich also feststelle, ist das, bei Verschwörungstheorien, diese Überhöhung mit eigenem Wissen, also dadurch, dass ich quasi ein Geheimwissen habe, weil ich weiß ja, dass ja Österreich nicht existiert, ich weiß ja, dass es die Eliten gibt und alle anderen, die, wie man es sehr früher gesagt hat, im Covid die Schlafschafe, also die wissen sie ja nicht, die ganzen Konsumzombies, und darum bin ich ja besser. Und das ist für mich so dieser spannende psychologische Aspekt, warum jetzt auch Verschwörungstheorien, also auch jetzt gerade in dieser Reichsbürger-, Staatsverweigerer-, Freeman-Szene drinnen ist. Und ich bin mit solchen Leuten auch schon zusammengekommen, also ich hab einen Bekannten gehabt, der hat mir das irgendwann einmal erzählt, so, sagt, du Michael, was denn? Es gibt ja das Rechtssubjekt nicht, sage ich, doch schon, weil das ist automatisch mit der Geburt und vorgeburtliche Rechte und so weiter. Ja, aber da steht ja nirgends, dass du ein Mensch bist und wann du kein Mensch bist und so weiter. Und das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen, das habe ich irgendwie bin ich begegnet und dann ein halbes Jahr später bin ich draufgekommen, das ist genau diese Diktion, die damals eben von diesen Freeman gefahren worden ist. Und wie damals in der Ausbildung war, wir haben sogar mal eine Post bekommen von so Reichsbürger, wobei die haben uns ohne wirklich falsch adressiert gehabt, die haben wir einen anderen gemeint. Aber das war auch so, da war irgendein Siegel drauf und gleich so an die Botschaft von Vatikan und so weiter eine, also so richtig gleich Dings und eben auch immer mit diesem, das Subjekt und der Mensch und das ist die Legitimation sozusagen, das habe ich total spannend gefunden.
Genau, und deswegen war ja, wenn ich da kurz anschließen darf, was ein großes Merkmal ist von diesen ganzen Staatsverweigerern, ist, dass einfach die Geschichte verfälscht wird. Ja, also zum Beispiel, wenn du angesprochen hast, dass man da von einer Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel als Firma, als GmbH spricht, ja, weil man eben davon ausgeht, dass man sozusagen immer noch, dass die Grenzen nicht akzeptiert werden, ja, die aktuellen, dass man zum Beispiel immer noch von der Besatzungsmacht umgeben ist, ja, also das sind ja wirklich verfälschte, da werden einfach Fakten verfälscht, ja. Und das ist spannend und deswegen war ja auch der Grund, warum ich in Harvard übrigens geforscht habe. Viele fragen sich ja, warum forscht denn der in Harvard zu diesem Thema? Ja, weil eben die Freeman on the Land Bewegung, wie du es gerade angesprochen hast, Michi, genau aus den 1970er Jahren in den USA resultiert ist. Die sind da entstanden, ja. Und die Grundprinzipien, die sind zu uns übergeschwappt, ja. Also die Staatsverweigerer hier in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, überall, die beziehen sich eigentlich auf diese Bereiche, ja. Und in Österreich, ja, ist es derzeit ein bisschen, da hat's abgenommen, wieder mit den Staatsverweigerern aktuell, ja. Aber in Deutschland aktuell ein Wahnsinn. Also wir sprechen da wirklich von über 20.000 AnhängerInnen. Und das Königreich Deutschland expandiert aktuell in die Schweiz. Also man weiß ja nicht mehr richtig, wie man damit umgeht. Und das sind natürlich auch wieder interessante juristische Fragen, weil wenn die zum Beispiel Eigentum kaufen, ja, ein Grundstück erwerben, ja, man kann denen nicht von vornherein einfach sagen, naja, du darfst kein Grundstück kaufen, ja. Wenn die natürlich, also verstehst du, also da ist es immer halt die Frage, was die auf ihrem eigenen Grundstück tun, ja. Sei dahingestellt aktuell, aber natürlich, der Staat ist gefordert und was mich schon ein bisschen geärgert hat, immer wenn man sich das auch in Österreich anschaut, wie reagiert der Rechtsstaat auf solche Phänomene? Und in der Vergangenheit war es so, naja, es wird mit der Schaffung neuen Rechts sozusagen reagiert, typische Anlassgesetzgebungen, aber wichtig ist da die Prävention. Also man muss sich da schon einmal anschauen, was sind das für Leute, wie kann man ihnen helfen? Und da braucht es einen dringenden Ausbau von allen Angeboten, die sich mit der Extremismusprävention auseinandersetzen, ja. Aber bitte, ja, kurzer Input, einfach zu lang, ich weiß.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde es total spannend, weil ich wollte nämlich als eine meiner nächsten Fragen nämlich tatsächlich auf das eingehen. In meiner sehr laienhaften Auseinandersetzung mit diesen Themen bin ich tatsächlich noch nie auf die Vereinigten Staaten getroffen. Und jetzt hast aber du gesagt, Harvard, super cool, erstens, impressive, zweitens, Freeman, das heißt, das ist auch eine Bewegung, die den Ursprung nicht in Deutschland oder Österreich gehabt hat, sondern eigentlich, kann man das so sagen, in den Vereinigten Staaten.
Also zumindest in den Grundfesten und von den Anliegen, genau, sind sie sehr, 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 sehr nah, genau. Natürlich, Deutschland hat dann wieder spezifische Dinge, wie zum Beispiel Mauerfall etc. Also da gibt es ja einige Dinge, die dann auch mit reinfließen, ja. Aber natürlich, von den Anliegen her sagt man ja eigentlich, sind wir ja ein bisschen unabhängig von diesem aktuellen Staat. Zumindest wird immer damit argumentiert, uns hat ja keiner gefragt, dass man bei diesem Staat dabei sind. Ja, dieses Argument ist ja sehr, sehr fragwürdig. Aber genau.
Also okay, das heißt, es ist natürlich dann nationale Unterschiede gibt, wo man halt dann sagt, die Vereinigten Staaten gibt es so nicht oder ich erkenne nicht an, dass das einen Präsidenten gibt, not my president und so weiter. In Deutschland der Mauerfall, in Österreich wieder andere Problematik, ist das total spannend. Aber die Beweggründe, die dahinter liegen, also kann man die dann trotzdem vergleichen, sozusagen. Die also Schulden, Angst, Existenzverlust etc.
Genau, wo es dann in Österreich geendet hat, hat man dann gesehen, man hat ja dann diese Malta-Masche versucht umzusetzen, also wo man dann wirklich sukzessive gesagt hat, naja, wenn der Rechtsstaat, also wirklich der richtige Rechtsstaat, sozusagen gegenüber mir so argumentiert und agiert, zum Beispiel, dass ich, keine Ahnung, exekutiert oder was auch immer, also mit dem Gerichtsvollzieher konfrontiert werde, da hat es ja spektakuläre polizeiliche Auseinandersetzungen gegeben vor Ort mit Gerichtsvollziehern und so weiter, dann machen wir das auch. Und dann ist diese Malta-Masche eben aufgekommen, wo sie ja auch dann RichterInnen und StaatsanwältInnen und alles Mögliche in diese Schuldenregister eingetragen haben. Am Anfang hat man gedacht, naja, lass diese SpinnerInnen nur, bis die Richterin und der Richter wirklich privat mit der Familie auf Urlaub geflogen sind, ja, und dann nicht in die USA haben einreisen können, weil sie diese Schuldenregister da gehabt haben, ja, und da eingetragen waren. Also man hat dann reagiert in Österreich, kann man immer noch online abrufen, dass man über das Bundeskanzleramt dann einen Löschungsantrag ausfüllen kann, wo man dann aus diesem Schuldenregister irgendwie dann herauskommt. Ja. Also spektakulär, aber das war dann schon ein gefährlicher Weg auch, ja, wo man wirklich dann selbst als Richter, als Richterin mit diesen Menschen konfrontiert wurde. Und das ist natürlich nicht fein, ja.
Wobei ich da sagen muss, das finde ich schon wieder, also jetzt nicht gut, aber insofern spannend, weil ja da also jetzt trotzdem rechtliche Instrumente genutzt werden. Und das fasziniert mich auch so oft an die Staatsverweigerer, das, also was ich auch mitgekriegt habe, dass einfach am Anfang eben die Bezirkshauptmannschaften insbesondere und die Bezirksgerichte, die so quasi an der Front waren, die auf das einfach nicht vorbereitet waren. Man hat das so ein bisschen in diesen Sektenbereich geschoben und die haben sich halt damit beschäftigt. Die haben wirklich dann, also habe ich auch mal gehört in einer, ich habe mir auch mal eine Dokumentation angeschaut, die dann wirklich auch so eine Art Rechtsworkshops gemacht hat, wie kann ich das machen? Und eben diese Malta-Masche mit diesem Schuldenregister, wo es ja de facto keine Voraussetzungen gibt, kann man sagen, ja, der schuldet mir Geld. Und das ist schon spannend. Und das hat man dann schon übersehen. Und was ich so in der Praxis bemerke, das muss ich nur ganz kurz sagen, es ist schon so ein gewisser perfider Respekt vor solchen Personen. Also man merkt es, ich habe jetzt noch nie so wen vertreten, muss ich sagen. Und in Graz damals, ich war dabei, aber in einem anderen Gericht, so in einer vollkommen anderen Sache. Wir haben es damals nur gefragt, Staatsverweigerer, sage ich, nein, ich erkenne den Staat Österreich an, passt alles, danke, sagt, du passt, kein Problem. Sind wir reingekommen ins Straflandesgericht in Graz. Kann mich nämlich nur erinnern. Aber es ist schon ein gewisser Respekt da bei den Leuten. Also wenn man mit den Richtern redet, das sind die Verfahren, die es wirklich auf Punkt und Beistrich ganz genau nehmen. Also wo so sie nur weniger Fehler erlauben wie sonst. Und das finde ich faszinierend eigentlich.
War ja auch viel ärgerlich, Ärgernisse dabei. Ich meine, ich war auch mal bei einer Gerichtsverhandlung dabei, da war ich selber noch Praktikant am Gericht, oder? Ich meine, man muss den wirklich da reinziehen auf den Stuhl hin, dann fällt er wieder mutwillig runter und dann, wer sind Sie zu den Personalien? Ich bin einfach nur Mensch, ja. Dann kommt die Frage zurück zur Richterin, naja, woher haben Sie Ihre Legitimation? Und sagt die Richterin, naja, ich habe studiert, ich bin, keine Ahnung, beauftragt, ja, ich bin hier Richterin des Landesgerichts und er sagt dann, naja, ich sehe gar nichts. Nicht? Ich meine, wie soll es da verhandeln? Du musst vertagen, aber das kann natürlich auch nicht ewig weitergehen. Ja, also und weil du angesprochen hast, dieses, sie beziehen sich auf Recht, Michi, das finde ich auch immer total spannend, wenn man sich zum Beispiel die Verfassung, es gibt eine Verfassung, bitte, vom Königreich Deutschland, ja, lest euch die durch, ja, da beginnt es mit Paragraph 1, nicht? Ich meine, selbst von der äußeren Erscheinungsform her erinnert es einfach eins zu eins an unser Recht, ja. Und wenn man sich das dann anschaut, was die da für Seminare anbieten in Deutschland, also zum Beispiel Einführung in das Recht oder Praxisseminar Recht, ich meine, bitte, also da wird wirklich einfach sozusagen unser Recht irgendwie ein bisschen übernommen und dann wird es halt ein bisschen aufgehübscht und für die eigenen Zwecke missbraucht, ja. Also schon ein bisschen lächerlich, wenn wir uns ehrlich sein, ja. Aber auch gefährlich.
Apropos diese Vorgehensweise, was ich jetzt da in dieser Dokumentation, die ich mir gerade vorhin noch angeschaut habe, mitgekriegt habe, ist das, dass manche schaffen es, dass sie wirklich sehr viele Anhänger hinter sich scharen. Es bleibt zwar eine sehr heterogene Gruppe, also es sind viele Einzelkämpfer dabei, aber doch andere gibt es wieder, die dann doch Anhänger finden. Und da habe ich jetzt, da ist eine interviewt worden, die hat dann auch gesagt, dass sie schon merkt, dass der, ich glaube, es ist irgendein Prinz, also der eine, der in Deutschland halt einem sehr alten Adelsgeschlecht angehört.
Prinz Reuß vielleicht.
Ja, genau, der Prinz Reuß, ja. Genau. Der, und das heißt, der halt nicht nur halt diese Idee propagiert, dass es Deutschland in dieser Form nicht gibt, sondern dass der auch eine Verbindung zum Göttlichen hat. Also dass dann das jenseits vom Rechtlichen auch, dass der in irgendeiner Weise mit der Schöpfung, glaube ich, hat sie gesagt, dass der in Verbindung mit der Schöpfung steht und eben nicht nur sie diese, sagen wir, die rechtliche Seite des Staatsverweigerns zu eigen gemacht hat, sondern auch eben eine gewisse spirituelle Erleuchtung erreicht hat und das den Menschen, die ihm dann folgen, weitergibt. Ist dir das auch aufgefallen in deiner Forschung?
Das kann man auch eins zu eins auf Österreich umlegen. Also damals dieser Staatenbund Österreich mit der Präsidentin, ja, der selbsternannten Präsidentin Monika U. Punkt, die hat ja auch einen großen esoterischen, eine große esoterische Anhängerinnenschaft gehabt. Ja, also das geht ja sehr, sehr viel auch in diese Esoterik rein. Also weniger natürlich jetzt in die klassische Theologie oder was auch immer oder in Gottesverständnis, wie wir es jetzt vielleicht zunächst einmal im Kopf haben, sondern da geht es eher primär um diese Esoterik, ja, um diese Esoterikerinnen-Szene. Aber natürlich, die gibt es in Österreich auch. Und ja, genau.
Ich würde jetzt gern auf das mehr nur eingehen, Rechtsphilosophie, Rechtskommunikation und wie passt das zu Staatsverweigerern, beziehungsweise wie gehst du davor? Was bedeutet für dich in deinem Forschungsfeld Rechtskommunikation, um es einfacher zu fragen?
Wenn ich die Frage noch ganz kurz zurückstellen darf, Herr Kollege Model, ich habe nämlich eine andere Frage, weil das jetzt mir persönlich interessiert. Ja. War jetzt ein Videocast, der Max schaut jetzt gerade ganz finster, weil er gerade die Moderation schießt. Unter anderem, ich habe mich nämlich auch, also auch mit nicht nur bei den Fake-Busters, sondern auch mit einem anderen Podcast, ich glaube, der hat irgendwie Seelenfresser oder sowas geheißen, der sich eben sehr stark mit Sekten beschäftigt und die haben in der ersten Staffel über die Anastasia-Bewegung recht viel gesagt, die eben aus Russland kommt, die also quasi esoterisch ist. Und ich habe letztens auch wieder gehört, dass das mittlerweile in Deutschland, also in Richtung so Aussteigertum, aber auch so ein bisschen in Richtung Verschwörung und Staatsverweigerung geht. Und da wollte ich nur fragen, ob du da irgendwas dazu dich auch beschäftigt hast mit der Anastasia-Bewegung oder ähnlichen Bewegungen.
Genau. Also in die Tiefe kann ich da jetzt nicht gehen, aber natürlich kann ich nur zustimmen, vor allem diese Schriften, die diese Gruppierung ja erzeugt, die ist bei den gängigen Staatsverweigerinnen präsent. Also die werden bei Seminaren vorgestellt, die legen auf, ja, also Kolleginnen und Kollegen, die sich auch da sozusagen undercover, vor allem in Deutschland unter dieses Volk, wenn man so will, gemischt hat, ja, die haben ja auch berichtet, dass hier natürlich diese Schriften auch verbreitet werden, ja. Also da gibt's schon auch eine gewisse, wenn man so will, Russlandnähe, die durchaus auch fragwürdig erscheint.
Ich muss mich jetzt übrigens noch mal kurz verbessern, es ist der Seelenfänger-Podcast. In der ersten Staffel berichten die eben von der Anastasia-Bewegung. Ich habe das eben total spannend gefunden, darum wollte ich die dazu auch fragen. Aber das hängt irgendwie alles so zusammen. So, aber jetzt zur Frage von Max, würde ich sagen.
Weil die Frage weiß ich eh noch, die habe ich mir sogar gemerkt, Max. Super, oder? Das heißt Rechtskommunikation. Ja, Rechtskommunikation, glaube ich, war das Schlagwort, oder? Und Staatsverweigerer. Genau, ja. Naja, ich finde die Rechtskommunikation, wenn man sie jetzt wirklich speziell einmal auf Staatsverweigerer auslegt, schon problematisch, ja, weil sie treten ja unterschiedlich auf. Also in Deutschland spricht man dann zum Beispiel von dieser klassischen ReichsbürgerInnen-Szene. In Österreich haben wir dann diese StaatenbündlerInnen. Dann gibt's wieder die SelbstverwalterInnen in der Schweiz, ja. Also meinen alle ungefähr das Gleiche, ja, aber beziehen sich in ihren Theorien auf ganz andere geschichtliche Hintergründe. Deswegen heißen sie auch eigentlich anders, wenn man jetzt einmal das so ganz objektiv oder oberflächlich sagen darf, ja. Aber es zeigt vor allem im Sinne von der Rechtskommunikation, und das sehe ich aus juristischer Sicht auch durchaus problematisch, ja, es zeigt sich, dass sozusagen hier die Sprache verwendet wird für, ja, faktisch das Ziel, dass die staatliche Autorität untergraben wird. Ja. Und das sehe ich schon als Problem auch im Rahmen der Rechtskommunikation. Und wenn man jetzt zum Beispiel diesen Begriff ReichsbürgerInnen ja auch ein bisschen analysiert, dann zeigt es ja allein schon, dass hier auch diese alternativen Formen des Rechts angestrebt wird. Ja? Also da werden andere Formen des Rechts und vor allem alternative Formen angestrebt und das ist schon ein interessanter Punkt. Ansonsten handelt es sich hier um Pseudorecht, ja, wenn ich das so sagen darf, also es ist klassisches Pseudorecht, ja. Aber es gibt Parallelen zum staatlichen Recht, vor allem was die Ausgestaltung, wie ich es vorher schon erwähnt habe, anbelangt, also diese Ausgestaltung von den Normen und auch die rechtliche Terminologie wird teilweise von ihnen eins zu eins übernommen und halt dann für ihre Fehlinterpretationen verwendet und um die Legitimität des faktischen Rechtsstaats sozusagen dann auch zu, ja, irgendwie zu verneinen. Und Rechtskommunikation gefährlich, muss man wirklich aufpassen, bei dieser ganzen Staatsverweigerer-Szene, da wird heutzutage auf verschlüsselte Kommunikation zurückgegriffen. Und es ist ja genau diese politische Diskussion, die wir aktuell zum Status quo ja auch in Österreich führen, inwiefern kann man sozusagen eingreifen, ja, in diese verschlüsselte Kommunikation, um diese auch zu überwachen, ja. Aber ganz, ganz klassisch auch hier bei den Staatsverweigerern Telegram-Kanäle, verschlüsselte WhatsApp-Nachrichten, also die werden verwendet, um sich auszutauschen. Und was sich bei den Staatsverweigerinnen zeigt und vor allem seit Corona massiv, ist, dass sich diese Szene vom klassischen Stammtisch, wo man sich früher getroffen hat, einfach in soziale Netzwerke, ja, in die digitale Welt verlagern. Und das macht es natürlich auf der anderen Seite für die Strafverfolgungsbehörden wieder sehr, sehr schwer. Ich meine, Michi, du bist der Experte als Anwalt, gell? Aber sehr, sehr schwer. Warum? Weil wie kann man hier sozusagen das auch noch wirklich überwachen, ja, dass man da wirklich eine effiziente Strafverfolgung sicherstellen kann. Also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, aber wirklich vom klassischen Stammtisch hin zu Social-Media-Räumen, das gibt's hier, die Verlagerung, und in Verbindung mit einer ganz, ganz, ganz intensiven Desinformation. Also diese ganzen Desinformationskampagnen, die gibt es, und die versuchen natürlich auch junge Menschen dann schon in ihren Bann zu ziehen. Also wirklich gefährlich, ja.
Da hätte ich jetzt kurz nur eine Frage. Wir haben jetzt gerade von Rechtskommunikation eben von den Staatsverweigerern gesprochen. Und du hast zuerst von Prävention gesprochen. Wäre es quasi notwendig, dass der Staat oder das Staatenkonstrukt oder der Nichtstaat oder wie das die Staatsverweigerer immer bezeichnen, also wäre es quasi notwendig, dass wir als Gesellschaft, als Rechtsstaat unsere Rechtskommunikation im Rahmen der Prävention anpassen, um sozusagen dem entgegenzuwirken? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass der durchschnittliche Rechtsanwender in Wirklichkeit Vorgänge, die so rechtlich sind, insbesondere am Gericht, einfach nicht nachvollziehen kann. Also der Max sagt immer, Jus ist ein Sprachstudium, und er hat recht. Und ich habe das auch gemerkt, also mit irgendwelchen hochstehenden Begriffen, die einem im Studium anerzogen werden, brauche ich zum Beispiel im Strafrecht jetzt keinen Kummer, sondern ich muss mich möglichst rasch auf die Kommunikation meiner Mandanten einstellen, inklusive Spezialbegriffe, sage ich jetzt einmal. Und das ist für mich die Frage der Rechtskommunikation. Was sagst du dazu?
Ja, es gibt natürlich, die Herausforderungen existieren gerade im Bereich, wie man Recht kommuniziert. Also es gibt verschiedene Vorschläge, aber ich kann nur zustimmen, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die juristisch jetzt zum Beispiel nicht versiert sind, ja, die sagen auch, sie verstehen die Fachterminologie einfach nicht, ja. Und das melden mir eben viele Menschen zurück, und ich sehe es schon als wesentliche Aufgabe auch für die Zukunft und gerade für Anwältinnen und auch Wissenschaftlerinnen, also da ergänzen wir uns eigentlich gleichermaßen, dass man einfach recht verständlich vermittelt und vor allem nachvollziehbar vermittelt. Und ich meine, das ist jetzt ein kleiner Punkt vielleicht, aber ich sehe schon diesen Podcast jetzt hier auch als Chance, ja, wo man sagt, okay, über Recht diskutieren, ja, ohne Scheuklappen zum Beispiel. Ganz, ganz interessant, ja.
Ich würde mich da ein bisschen kurz einhaken, und zwar gerade in der Art und Weise der Kommunikation. Ich bin also komplett andere in Sparte. Aber natürlich haben wir, also in dem Berufszweig, in dem ich aktiv bin, natürlich auch das Thema, dass wir Leute haben, die sich sehr gut auskennen, Leute, die sich mittel auskennen, und Leute, die mit der Thematik gar nichts zu tun haben. Wenn ich das beziehe auf so Themen, gerade wie jetzt wir in diesem Podcast Rechts- und Rechtskommunikation verstehen wollen, ist die Frage, inwieweit kann man das dem normalen Bürger, also sprich der mit Recht eigentlich nicht so viel im Hut hat wie ein gelernter und studierter Rechtsanwalt, das zumuten, dass er das verstehen kann, um was es eigentlich geht? Wie ist da die Perspektive aus der Forschung?
Ja, man sieht, also wenn man jetzt die Forschung, ich meine, es kommt immer darauf an, in welchem Bereich der Forschung man sich jetzt befindet. Ja, also ich bin jetzt kein Medienexperte, ja. Aber was man schon sieht, ist, dass sozusagen gerade im Social Media Bereich ja einiges stattfindet. Also es gibt ja einige, die versuchen, Studenten zum Beispiel, die versuchen, Recht einfach zu erklären. Da gibt es ja in Deutschland, ich glaube, diesen ganz Bekannten, der ja immer so Rechtsthemen auf TikTok und so weiter postet. Also das ist, sehe ich schon die Zukunft, ja, dass man es in den Alltag der Menschen einfach, vor allem der jungen Menschen, integriert, und da sind Videos, Podcasts, Webinare, Erklärvideos, aber auch Blogs natürlich die Zukunft. Ja. Das klassische E-Mail, der klassische Newsletter, wo man sich eintragt und einmal die Woche irgendeine Nachricht bekommt, von wegen, was tut sich gerade im Rechtsbereich. Ich glaube, das ist in spätestens 2-3 Jahren Vergangenheit. Ja. Und da gibt es diesen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, und das betrifft vor allem natürlich auch das Recht an sich, und ich glaube, Recht muss man einfach leben und lebendig machen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Also wie ich damals angefangen habe studieren, das ist doch einige Jahre jetzt her, da hat es noch diesen klassischen Gang zur Bibliothek gegeben, den gibt es natürlich weiterhin, ja. Aber natürlich, heute schaut man sich Video an, heute schaut man sich an, was heißt dieser Fachbegriff, wie schaut es aus, ja, also culpa in contrahendo und so weiter. Also das sind Dinge, die zieht man sich heute rein, theoretisch, wenn man so sagen darf, mit Videos rein, ja.
Vielleicht können wir da auch gleich ein bisschen ein Shoutout machen zu unseren Kolleginnen und Kollegen vom Legal Literacy Project, wo wir immer wieder mit denen zusammenarbeiten und der Max und ich auch schon vortragen haben dürfen bei denen, die sich wirklich auf das auch spezialisieren, das sind Schulen vortragen und eben für Jugendliche Recht einfach auch verständlich machen und eben auch die TikTok-Kanäle, wo wir auch einige Kolleginnen und Kollegen haben, die da recht aktiv sind. Ich habe einen TikTok-Kanal, bin aber nicht so aktiv.
Wenn wir jetzt gerade bei den sozialen Medien sind, wie stehst du, Marlon, denen gegenüber? Bist du auf Instagram, YouTube, privat oder auch beruflich?
Ja, da bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen oldie eingestellt, wenn man das so sagen kann. Ich bin klassisch noch auf Facebook, ja, da soll es auch noch geben, ja. Nicht auf LinkedIn, ich weiß, unfassbar, mich haben schon viele darauf angesprochen, aber ansonsten natürlich aufgrund der wissenschaftlichen Forschung eine eigene Homepage oder auch die universitäre Homepage. Also da bin ich schon überall vertreten und auf Akademie, also eher im wissenschaftlichen Sektor. Ansonsten eben in der Lehre selber, ja, versuche ich neue Wege zu gehen, ja, mit Videos etc. Aber wie gesagt, das ist noch innerhalb der Lehre. Da bin ich auch froh drum.
Das heißt, du hast noch nie in deinem Leben Doom gescrollt?
Nein! Habe ich da was verpasst?
Na, tatsächlich. Also eindeutig nicht. Doomscrolling ist die neue Geisel der Menschheit, glaube ich. Ein weiterer Grund, Staatsverweigerer zu werden.
Wahrscheinlich. Aber ich glaube, vor Doomscrolling sind nicht einmal Staatsverweigerer gefeit.
Nein, sondern das glaube ich auch nicht.
Denn der TikTok am wenigsten nutzt, der werfe den ersten Stein und beim Doomscrollen irgendwie so. Ja.
So ist es tatsächlich. Ja. Ich würde gerne vielleicht nochmal, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, auf das die Frage, die wir auch im Vorhinein geschickt haben, nämlich Moral, Recht, Gesetzgebung und die Interaktion zwischen denen so ein bisschen eingehen, weil du das ja auch schon angesprochen hast. Es sind ja alles deine Expertisengebiete so auch. Deswegen, wie spielt das für dich zusammen? Vielleicht kannst du uns da einfach nur ein bisschen erhellen.
Natürlich würde ich da in die Tiefe gehen, gern. Ich könnte jetzt eine vierstündige Vorlesung halten. Das will ich natürlich euch jetzt nicht hier antun, noch am Abend. Aber vielleicht ganz kurz, Recht und Moral, ja. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, aber mein Ansatz ist einer, ich denke, es gibt eine ganz innige Verbindung, ja, zwischen Recht und Moral. Und es ist sehr toll und freut mich sehr, dass du mir die Frage auch stellst, gerade vor einer Wahl jetzt, also steht ja die Nationalratswahl bevor, und das sage ich auch immer zu meinen Studentinnen, da sieht man schon irgendwie, dass Recht und Moral doch ein bisschen intensiver zusammenhängen, denn natürlich vielleicht ganz kurz einmal Hans Kelsen, der war natürlich der Vater des Rechtspositivismus, ja, also wir Juristinnen wissen das, ja, mit seiner Trennungsthese, aber grundsätzlich einmal, was ist Moral, bezieht sich einmal auf individuelle Überzeugungen, die wiederum dann auf ethischen Normen basieren, ja. Und es geht jetzt bei der Moral zum Beispiel darum, was findet ein Individuum als richtig oder falsch, ja. Also was erkenne ich als Individuum mit meiner innigsten Überzeugung selbst als richtig oder falsch, als gut oder böse an zum Beispiel, ja. Das Recht natürlich hat einen positiv-rechtlichen Charakter von Menschen für Menschen geschaffen, sage ich immer. Und natürlich unterscheidet sich von der Moral insofern aufgrund der Sanktionierbarkeit. Also ich kann es durchsetzen, ich kann sanktionieren, das ist einmal ein wesentliches Kriterium, das die Moral sozusagen de facto nicht hat. Ja. Und das Recht ist ein ordnungsbezogenes Regelwerk, aber, und das ist mir jetzt wichtig, beruht trotzdem auf moralischen Vorstellungen der BürgerInnen. Und deswegen habe ich die Wahl angesprochen, denn wir wählen zum Beispiel unsere politischen VerantwortungsträgerInnen im Rahmen einer repräsentativen Demokratie. Ja. Und wählen natürlich jene, wo wir sagen, die entsprechen auch unseren Vorstellungen, ja, und vertreten unsere politischen Vorstellungen wiederum. Das heißt, viele Gesetze spiegeln demnach unsere moralischen Werte wider. Und da sieht man schon den Konnex zwischen beiden Bereichen. Und deswegen die Rechtsphilosophie. Und deswegen ist es auch so spannend. Wir sollen den nicht einfach im Studium so schnell spritzen, weil die Rechtsphilosophie, das ist genau der Punkt, ja, die sich sozusagen intensiv auseinandersetzt mit Recht einerseits und Moral andererseits und vor allem, welche Stellung die Moral in der Interpretation von Recht und, weil es heute zu dem Podcast passt oder sehr gut passt, auch im Rahmen der Kommunikation einnimmt. Ja. Und wenn wir heute unseren Staat anschauen und sagen, naja, ist alles so organisiert mit Verfassung, naja, ich meine, es haben viele Vordenker hier harte Arbeit geleistet. Also wenn wir an John Locke denken oder Thomas Hobbes, ja, ich meine, natürlich, viele muss man aus heutiger Sicht natürlich auch kritisch betrachten, ja, auch von Thomas Hobbes und so weiter. Aber natürlich, da ging es darum, wie soll unsere Gesellschaft ausgestaltet sein und was heißt eigentlich Staat? Ja, auf was basiert das? Ja, und daraus eben resultierend dieser Gesellschaftsvertrag. Ja, also ganz, ganz spannend. Und ja, das sind so meine, das ist mein tägliches Brot sozusagen in der Wissenschaft. Mit dem setze ich mich auseinander, aber ich tue es gern und aus voller Überzeugung und brenne auch dafür. Ja, also wie gesagt, ich mache keine wissenschaftliche Karriere, weil ich sage, naja, ich will das jetzt unbedingt wegen dem Verdienst machen, dann brauchst du eh nicht in die Wissenschaft gehen. Aber sondern da geht es eher darum, weil ich das wissen will, ja, und weil ich da meinen Beitrag leisten will.
Ich finde das total spannend. Und ich als Vorbereitung auf diesen, das war ein 20-minütiger Monolog bei diesem Auftritt, den wir gehabt haben, der Michi und ich, musikalisches Kabarett zu machen, habe ich. Der 20-minütige Monolog habe ich mich halt auch damit beschäftigt, was ist der Unterschied zwischen Moral, Recht, Ethik und habe das gegoogelt, habe die Wikipedia-Seite gelesen dazu und so weiter. Und vielleicht ist das ein Mehrwert für alle, die uns jetzt zuhören, apropos Rechtskommunikation auch. Kannst uns du vielleicht auf eine ganz kurze Art und Weise die Unterschiede erklären, vor allem zwischen Moral und Recht? Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht so, wenn man sagt, boah, komm, jetzt brauche ich nochmal einen Kickstarter, wenn es um das geht. Was ist Moral? Was ist Recht?
Ja, also wie gesagt, ich muss mich da fast schon ein bisschen wiederholen, weil ich meine, das könnte ich so intensivieren, aber ganz kurz und prägnant und knapp, also Moral. Ich würde vielleicht noch einen dritten Punkt reinnehmen, weil du das gerade gesagt hast, das darfst ja nicht vermischen. Ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn meine Studentinnen im ersten Semester drinnen sitzen und sagen, Herr Professor, keine Ahnung, was haben Sie über Moral gesagt? Und der andere sagt zwei Minuten drauf, Herr Professor, was haben Sie gerade über Ethik gesagt? Und ich sage, aufpassen, Ethik und Moral ist nicht dasselbe. Ja, und zwar Moral, da geht es um die individuelle Einstellung, um die individuelle Überzeugung, Anschauung, die ich als Individuum habe, als Subjekt in dieser Welt. Die Ethik wiederum ist die Wissenschaft über die Moral. Ja, das ist ganz wichtig. Also da sind wir auf einer anderen Ebene. Und dann gibt es natürlich noch das Recht, ja, wo es unterschiedlichste Meinungen innerhalb der wissenschaftlichen Literatur gibt, ob jetzt wie Recht mit Moral und Ethik zusammenhängt. Ja, aber Recht ist eben, und das sage ich immer zu meinen Studentinnen, von Menschen für Menschen geschaffen. Ja, also positiv gesetztes Recht. Und der Unterschied, kompakt, weil du es wissen wolltest, Max, der Unterschied war zwischen Recht und Moral ist ganz, ganz klar mal einer, nämlich der Verbindlichkeit und der Sanktionierbarkeit. Also Moral kann ich de facto nicht ein. Ich bringe immer das Beispiel, naja, wirst du bestraft, wenn im Bus sitzt, eine ältere Dame kommt, ja, und die steht neben dir, der Bus ist voll, und du bleibst sitzen. Naja, du wirst dich bestraft. Du wirst wahrscheinlich auch von den Beförderungsrichtlinien in dem Sinne keine Probleme bekommen, ja. Aber tut's nicht ein bisschen weh innerlich, weil ich die Dame nicht hinsetzen will? Also, das ist eine Frage, die jeder für sich selber treffen muss, ja. Aber natürlich, wenn ich, keine Ahnung, Alkohol konsumiere in einem öffentlichen Verkehrsmittel, was sozusagen den Beförderungslinien nicht entspricht, dann kann ich verwiesen werden, ja. Also, da sieht man schon, es gibt eben Dinge, die einfach hier sich von der Moral durchaus unterscheiden lassen.
Großartig. Danke für diese Nussschale des Wissens. Das ist großartig, weil das haben wir auch immer, auf das hat mich der Michi Lanzinger gebracht, bei dem Vortragen auf der Uni, wir haben ja beide auch gelehrt, da haben wir das dann einmal eingebunden, weil wir ein großes Thema abgehandelt haben und zum Schluss immer eine Nussschale in der Nutshell gegeben, wo wir nochmal ganz kurz erklärt haben, wenn man sich etwas merkt, dann bitte das, was auf dieser Folie steht, in dieser Nussschale quasi Platz hat. Ich würde gerne diesen Themenkomplex abschließen mit einem Zitat und dich fragen, was du davon hältst. Das Zitat ist folgendes: Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Wie interpretierst du dieses Zitat? Ich habe mir da schon die wildesten und unterschiedlichsten Zitate, Interpretationen dieses Zitats gehört. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt darauf, einen Wissenschaftler zu fragen, der sich tagtäglich damit eigentlich beschäftigt.
Naja, mit dem war ich natürlich jetzt nicht gefasst.
Ja, genau, deswegen.
Und auf dieses Zitat, also zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Was mir jetzt per se schnell einfällt, wäre definitiv, dass man, weil die Moral ja dann kommt, laut deiner Aussage, also zweitrangig sozusagen in diesem Zitat angesehen wird, ja. Das heißt, jeder lebt für sich eigentlich, ja, in der heutigen Zeit. Und die Frage ist, wo steht die Moral eigentlich, ja? Und die Moral kommt meistens zum Schluss, ja, das stimmt. Und weil der Michi auch da sitzt, Experte für Strafrecht, glaube ich, oder? Gerade in seinem anwaltlichen Agieren, gerade im Strafrecht fällt mir das ein. Also da ist es immer so, wie weit oder an was misst man eigentlich die eigene moralische Komponente? Warum muss man immer mit dem Strafrecht argumentieren, ja? Und wo beginnt eigentlich die moralische Verantwortung, ja? Also ist immer das Strafrecht zum Beispiel wirklich die Grenze von allen Dingen, ja? Und das hat man ja oft in der politischen Diskussion auch, dass man sagt, ja, aber das ist ja strafrechtlich nicht relevant oder was sagt das Strafrecht dazu? Aber wo beginnt eigentlich die Moral? Muss man immer mit dem Strafrecht argumentieren, ja? Oder kann man da auch einmal sagen, gibt es da vielleicht eine Grenze, wo man sich vielleicht vorher schon ein bisschen reflektieren sollte selber? Oder muss der Maßstab immer das Recht oder eben vor allem, weil es eben gerade passend war, das Strafrecht sein, ja?
Da habe ich sogar ein Beispiel dazu. Das ist das, was ich immer bringe, weil ich tue immer zum Eingrooven, also wenn ich Vorlesungen mache, mache ich immer zum Eingrooven sozusagen Moral, Sitte und Recht. Das ist so für mich dieses Triumvirat, einfach mit dem Paragraf 879 ABGB mit der Sittlichkeit, wo ich immer sage, schauen Sie, überlegen Sie noch die Moral der roten Ampel. Wir wissen nach der Straßenverkehrsordnung, wer bei Rot über die Straße geht, ist mit einer Verwaltungsstrafe zu belegen. So weit, so gut. Jetzt wissen wir aber auch, dass Personen unter 14 Jahre nicht verwaltungsrechtlich belangt werden können, nicht strafrechtlich relevant sind, nicht in Wirklichkeit auch nicht die Eltern zwangsläufig für ihre Kinder haften. Das bedeutet, warum geht ein Kind nicht bei Rot über die Straße? Rechtlich oder strafrechtlichen Sinn kann es keinen haben. Sondern es ist rein ja nur eine Beziehungsfrage. Vielleicht jetzt nicht unbedingt eine moralische, also eine Beziehungsfrage, weil es ja eigentlich drauf eingestellt ist, dass sozusagen die Eltern nicht unglücklich machen will. Weil das ist der Grundgedanke dahinter. Wenn du kein böses Kind sein willst, dann tust du es auch nicht. Und das ist zum Beispiel auch wieder sehr spannend, wenn ich mit Personen, die zum Beispiel in Haft sitzen, spreche, wo es auch um sehr schwere Delikte geht, dass von denen so instinktiv auch in einer Justizanstalt immer so ein bisschen eine Einteilung von Straftaten, und zwar nicht nach der Schwere der Strafe getan werden, sondern nach der moralischen Verwerflichkeit. Und darum ist zum Beispiel ein Mörder ist in der Hackordnung ganz unten. Aber unter ihm steht der Vergewaltiger und unter ihm steht der Kinderschänder. Auch wenn die Strafe für Mord höher ist. Aber die moralische Verwerflichkeit ist eine ganz andere. Und das finde ich immer persönlich spannend, weil es sich auf das dann wirklich so zusammendampft, irgendwie in diesem zwar zutiefst rechtlichen, aber stellenweise von der Überlegung her fast rechtsfreien Raum der Haft oder der Untersuchungshaft, wo es dann auf einmal andere Vorstellungen, die eben zutiefst auch moralisch geprägt sind, irgendwie da Göttin machen. Oder auch wo Leute zum Beispiel, die jetzt Betrugsgeschichten gemacht haben, jetzt rein moralisch hochstehender sind, obwohl die unter Umständen Leute nur intensiver geschädigt haben, wie jetzt andere Menschen mit Suchtmitteln, die drinnen sitzen. Ja, das ist für mich total spannend.
Das ist sehr spannend, ja.
Und was ich auch immer ganz gern sage, ist das, du hast jetzt die Geschichte mit dem Niedersitzen mit der älteren Dame. Ich mache das immer mit Handtuch reservieren am Strand. Also ich sage immer, wenn sie einen Krieg auslösen wollen, dann nehmen sie das Handtuch von einem anderen, vielleicht aus einer Bundesrepublik weg. Ja. Das ist völkerrechtlich, gibt es da sicher irgendwas, greift da glaube ich sofort die Hager Landkriegsordnung oder so bei den Vergeltungsschlägen, aber eigentlich kann man es nicht in Lignano. Also das haut nicht hin.
Wenn ich ganz kurz noch ganz, ganz schnell einen kleinen Punkt ansprechen darf, weil es, glaube ich, wirklich wichtig ist, auch für die ZuhörerInnen. Oft wird gerade im Bereich der Staatsverweigerung zum Beispiel damit argumentiert, also mich haben einmal eine Studentin gefragt, ja, Herr Bossart, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Staatsverweigerung, oder? Und dem zivilen Ungehorsam? Und das möchte ich nur noch einmal den Hörerinnen mitteilen, dass natürlich der zivile Ungehorsam schon auch zunächst einmal auf dem Grundsatz der Gewaltlosigkeit basiert. Ja. Und ein großer Unterschied ist natürlich auch, dass die den geltenden Staat und das Rechtskonstrukt und die Gesetze anerkennen, ja, aber zugleich in Kauf nehmen, dass sie zum Beispiel bestraft werden. Also das wissen sie, ja, sie nehmen es auch in Kauf, dass sie sozusagen vom Staat bestraft werden. Also es gibt bitte schon einen Unterschied zwischen der Staatsverfolgung und dem zivilen Ungehorsam. Das wollte ich nur noch ganz kurz einmal einbringen, weil das wird oft vermischt auch, ja.
Wobei da wieder als zusätzlich, als Anmerkung zu Anmerkung, nur sagen möchte, was mich nämlich einmal fasziniert, ist das, wo es wieder quasi so gesatzten Ungehorsam gibt, nämlich im Arbeitsrecht, mit Streikrecht, also das sogenannte Arbeitskampfrecht, das ja eigentlich auch zutiefst geregelt ist, aber trotzdem sagt, okay, in diesem Rahmen seid ihr berechtigt, dass ihr euch nicht so verhält, wie es in eurem Arbeitsvertrag eigentlich steht. Und das finde ich auch spannend. Also, wo es dann so kleine Taschen gibt im Recht, wo das dann wieder fast umdraht wird. Ja. Und ich meine, gerade die Arbeitskampfmaßnahmen, die sind ja zutiefst. Also, ich meine, man muss das erklären und man muss das machen und dann gilt's. Und sonst ist es ein Problem und ist ein Kündigungsgrund. Und das finde ich wieder schon spannend eigentlich. Also, auch, weil du jetzt eben ziviler Ungehorsam gesagt hast. Ja.
Lieber Maron, danke für deine wirklich faszinierenden Einblicke, nämlich nicht nur rechtlich heute, sondern auch philosophisch, moralisch, sittlich und auch persönlich. Ich finde das wirklich sehr spannend und ich wünschte, wir wären nur in der ersten Staffel, wo wir uns nicht so viel daraus gemacht haben, wie lang eine Folge ist. Dann können wir jetzt nur sehr viel länger miteinander plaudern. Ich möchte aber gerne nochmal zurückkommen auf das, dass wir heute Spoiler Alert heißen und tatsächlich einfach nur die Frage stellen, die da auch als Abschlussfrage deklariert ist, nämlich, hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie jenseits von The Philosophers, der halt so ein schwerer Film ist, der hängen bleiben darf?
Also zunächst einmal möchte ich abschließend vielleicht sagen, dass Philosophie und Recht immer um die Ecke ist. Ja, also das möchte ich einmal jedem mitgeben, immer gleich irgendwo um die Ecke. Und das führt mich eben auch zu der Frage von dir jetzt, der Lieblingsfilm. Ja, es gibt tatsächlich einen, früher habe ich lange immer einen anderen gehabt, ja, aber jetzt habe ich seit 2022 einen österreichischen Film, der ist zwar auch harte Kost, vielleicht kennt ihr den, aber der Film Eismeier. Eismeier sagt euch vielleicht etwas, oder? Das ist schon ein interessanter Punkt, weil da zeigt man eben diesen starken und harten Mann, diesen Leutnant Charles Eismeier, der sozusagen eine Familie hat, Frau, Kind, ja, alles ist super, ein harter Mann im Bundesheer, ja, und dann verliebt er sich tatsächlich in seinen Rekruten. Und was mich da schon fasziniert, auf einer wahren Begebenheit, ein österreichischer Film, also wirklich top gemacht, und er verliebt sich dann in seinen Rekruten und ja, heute sind sie glücklich verheiratet. Ja, also heute leben sie, glaube ich, in Wien, sind glücklich verheiratet, und was mir dieser Film zeigt, und deswegen hat schon ein bisschen was auch wieder mit der Moral zu tun und so weiter, vor allem mit der eigenen, kann man zu sich selber stehen, und wenn man seinem eigenen Herzen ein bisschen folgt, dann kann man eigentlich nicht so falsch liegen. Ja, also das ist so der abschließende Punkt, den ich euch hier irgendwie noch mitgeben möchte. Also Eismeier, schaut euch den an, super Film.
Vielen Dank auch für diese perfekten Schlussworte. Dem eigenen Herzen zu folgen, da kann man nicht so falsch liegen. Also ich glaube, besser kann man eine Folge nicht abschließen. Jedes Mal, Marlon, herzlichen Dank. Wow, das ist erstaunlich erfreulich gewesen, diese Folge. Ich habe mir gedacht, dass die schwerer ist und irgendwie ein bisschen verdrießlicher. Also ich finde es total spannend. Ich bedanke mich ganz kurz bei Michael und Michael. Danke für die Fragen, für die Unterstützung, für die technische Seite, auch die Einwürfe. Und natürlich, Marlon, vielen Dank für deine Einblicke, für die Antworten, für deine Zeit. Und ich hoffe, du wirst unendlich viele Studierende berühren können in deinem Wirken auf der Uni als Lehrender, als Wissenschaftler, weil man da wirklich sehr viel lernen kann. Weil du nicht nur das Rechtliche, glaube ich, sehr gut abgedeckt ist, sondern auch das Philosophische und das Menschliche vor allem. Deswegen vielen Dank für deine Zeit, fürs Dasein und für die wunderbaren Schlussworte. Ich möchte eigentlich gar nichts mehr sagen. Psst, psst, psst.
Ja, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Vielen lieben Dank für die Einladung und es war richtig, richtig toll und eine super tolle Möglichkeit. Also viel, viel Freude euch auch weiterhin für den gesamten Podcast, denn das ist auch ein Schritt, wo man sagt, so kann man Recht greifbar machen, angreifbar und lebbar. Und ich glaube, da sind wir alle gefordert. Also solange es solche Juristinnen gibt wie uns, glaube das passt in Österreich noch.
Super, definitiv. Vielen Dank. Cool. Ja dann, und wir sind raus.